Zur nächsten Sendung begrüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. Wenn wir das Matthäusevangelium formal mit dem Markus-Text vergleichen, dann fällt auf, dass Matthäus zwar auch noch unter dem Einfluss des Aramäischen steht, aber weit glatter und korrekter formuliert. Auch ist er nicht so ausmalend wie seine Markus-Vorlage. Wie ein solcher Vergleich der beiden Evangelisten aussieht, hierzu spricht Pfarrer Matthias Rey von Müsteier. Und so begrüße ich Pfarrer Matthias Rey bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf seine Gedanken.
Grüß Gott. Ich habe eigentlich zwei Absichten mit meinen Äußerungen heute. Und zwar, einerseits möchte ich Ihnen die Bibel näher bringen, also ich möchte Ihnen zeigen, wie das Matthäusevangelium zu lesen ist, also was da für Charaktere drin sind und wie das Markus-Evangelium zu lesen ist, wie man das dann spannend eigentlich vergleichen kann. Und somit möchte ich Sie natürlich anregen, einmal diese beiden Evangelien zu lesen und auch zu sehen, wie das Wort Gottes funktioniert. Also ich weiß ja, dass viele Hörerinnen und Hörer eine Liebe haben, zum Beispiel zu Maria Valtorta. Das ist schön, erbaulich auch, aber es ist nicht Wort Gottes. Also das ist eine Vision von einer heiligmäßigen Frau, aber man kann das nicht einfach zum Wort Gottes erheben. Aber man kann entdecken, dass diese Texte bei Maria Valtorta, die ja viel ausführlicher sind als die Texte in der Bibel, dass wir das eigentlich alles in der Bibel wiederfinden. Und zwar in sehr geraffter und kurzer Form. Also viele Ausschmückungen bei Maria Valtorta sind in der Heiligen Schrift sogar verborgen. Also nur ein Beispiel bei Matthäus heißt es, als da die Weisen oder eben die Sterndeuter aus dem Morgenland kamen zum Jesuskind, heißt es, sie kamen in ein Haus. Also sie kamen nicht zum Stall, sondern in ein Haus. Und bei Maria Valtorta wird dann das wunderbar beschrieben, wie eben Josef und Maria sich in Bethlehem einrichten in einem Haus mit dem Jesuskind und die Weisen dann dort zu diesem Haus kommen. Also mit einem Wort im Evangelium kann man eigentlich herausfinden, dass diese Weisen nicht zum Stall kamen, sondern zum Haus und dass das 1,5 Jahre später geschehen ist, nach Christi Geburt. Das kann man alles eigentlich selber herausfinden und bei Maria Valtorta kann man das ausführlich nachlesen. Das nur so als Vorbemerkung, um Ihnen zu zeigen, wie spannend eben auch die Heilige Schrift ist, obwohl sie scheint trockener zu sein. Oder vieles ist zusammengefasst, vieles ist kurz beschrieben, was bei Maria Valtorta in weiß ich, 10 Bänden oder was, dann ausführlich ausgelegt wird. Und gerade wegen dieser Kürze möchte ich Ihnen auch wirklich raten, einmal sich dran zu machen, die Evangelien zu lesen. Gut wäre, die ganze Bibel zu lesen, aber zumindest mal das Herz der Bibel, die Evangelien. Und da ist eben Matthäus und Markus speziell interessant, weil man diese beiden sehr gut vergleichen kann. Es ist ja noch das Lukas-Evangelium, das eigentlich das verständlichste Evangelium ist für unser modernes Denken. Und das Johannesevangelium, das ja eigentlich sehr mystisch ist, sehr ausführlich, sehr tief. Also es ist, jedes Evangelium hat seinen Charakter. Jetzt aber zurück zu Markus und Matthäus. Dort wird ja traditionell angenommen, eigentlich die ganzen Väter und bis hin in die Neuzeit hat man immer angenommen, dass Matthäus ein Jünger ist, also einer der 12. Wird auch Levi genannt. Die Leute haben ja oftmals 2 Namen gehabt. Das ist übrigens in ländlichen Gebieten ja auch heute noch so, dass man den offiziellen Namen hat und dann irgend noch einen Übernamen, die Person charakterisiert. Und dann haben wir eben das Markus-Evangelium und dort heißt es, also nicht im Markus-Evangelium selber, sondern im 1. Petrusbrief, wo der Petrus diesen Brief abschließt mit dem Satz, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus mein Sohn. Da ist man immer davon ausgegangen, dass Markus ein Sohn war des Petrus, also ein leiblicher Sohn, nicht ein geistiger Sohn, und eben dieser Sohn auch der Evangelist war. Sehen wir übrigens auch wunderbar in den Darstellungen im Markusdom in Venedig. Das war ganz klar für die damalige Zeit. Markus war ein leiblicher Sohn des Petrus und er war auch der Evangelist. Das wurde dann alles in Frage gestellt, zum Teil mit etwas nebulösen Argumenten, die ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und darum bin ich dann mal der Sache nachgegangen und habe gemerkt, wenn man davon ausgeht, das ist ja eine Hypothese, also das ist nicht jetzt eine Wahrheit, wo man verpflichtet ist, das zu glauben, ist auch kein Dogma. Aber es ist sehr bereichernd, wenn man davon ausgeht, dass Matthäus als Jünger sein Evangelium geschrieben hat, als Gelehrter, eben als Zöllner. Und als Zöllner konnte er ja gewiss die damals gängigen Sprachen, also wahrscheinlich Muttersprache Aramäisch, und dann konnte er gewiss Lateinisch, das musste er ja können als römischer Beamte, und dann konnte er sicher auch Griechisch, das im Raum üblich war, vor allem unter den Gebildeten, und möglicherweise oder sogar sicherlich auch Hebräisch als Jude, die Sprache der Heiligen Schrift und der damaligen Liturgie im Tempel und in den Synagogen. Also diese vier Sprachen dürfte er gekannt haben. Und somit ein gebildeter Mann, der aus dieser Sicht dann die Dinge aufschreibt. Und jetzt komme ich zu einem ersten Charakteristikum von Matthäus. Also Matthäus ist der, der vor allem schreibt, was Jesus gesagt hat. Also der, der die Dinge aufnimmt, der möglicherweise, könnte ich mir gut vorstellen, schon während Jesus auf dieser Welt als Mensch gelebt hat, während dieser Zeit sich einige Notizen gemacht hat, so wie wir das heute auch machen. Also wenn ich irgendjemanden höre, einen Vortrag, von dem ich beeindruckt bin, dann mache ich einige Notizen und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch damals schon so war, obwohl natürlich das Papier teurer war und die Notizen etwas umständlicher, also es war da sicher nicht, dass man seitenweise einfach geschrieben hat, aber gut denkbar, dass Matthäus schon zu Lebzeiten Jesu auf dieser Erde einige Notizen gemacht hat, möglicherweise auf Aramäisch, also das scheint dann im Text immer wieder durch, das überlassen wir jetzt den Wissenschaftlern dafür, darauf gehe ich nicht näher ein, dass immer wieder aramäische Redewendungen im griechischen Text, also er hat das Evangelium dann auf Griechisch geschrieben, durchscheinen. Das mag sein, dass er eben sich eben auf solche Notizen beruft oder eben die Dinge noch im Kopf hatte, wie es Jesus gesagt hat, und dann auf Griechisch in der damals üblichen Sprache aufgeschrieben hat. Das ist die Sicht des Matthäus und dann der Markus. Der Markus, wenn wir jetzt davon ausgehen, es war ein Sohn des Petrus, wahrscheinlich, wie ich herausgefunden habe, nicht wirklich ein leiblicher Sohn, weil es scheint, dass er überall dabei war, wo Jesus Wunder gewirkt hat. Und Petrus hat ja gesagt, Herr, wir haben alles verlassen. Das heißt, Petrus hat seine Familie verlassen und hat nicht irgend noch einen Sohn mitgenommen. Sonst hätte er ja nicht sagen können, wir haben alles verlassen. Aber, das schreibt übrigens dann auch die Maria Valtorta, dass er den Markus, den Marktiam wird er dort genannt, eben als Pflegesohn angenommen hat. Aber das ändert an der Sache eigentlich nicht viel, weil dieser Markus eben in leiblicher Abhängigkeit ist von Petrus und darum auch sehr zurückhaltend, zum Beispiel im Hervorheben des Petrusamtes. Da komme ich nochmals darauf zurück. Aber jetzt das Wichtige im Markus-Evangelium, wenn wir annehmen, dass er das als Kind erlebt hat, also dass Petrus sich dieses Kindes angenommen hat, während er mit Jesus unterwegs war und dann dieses Kind immer dabei war und dass er später sein Evangelium sozusagen als Kindheitserinnerung aufgeschrieben hat. Das ist wiederum kein Dogma, Sie müssen mir das nicht glauben. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dann stimmt das alles überein. Und zwar ist Markus der, der wenig darüber schreibt, was Jesus gesagt hat, und viel darüber schreibt, was da für Stimmungen waren, was geschehen ist, die äußeren Umstände. Und wenn ich jetzt selber an meine Kindheitserinnerungen denke, dann ist klar, dass ich mich sehr gut erinnere an die Stimmungen. Am Sonntag, wenn wir miteinander gegessen haben, der Stubentisch weiß gedeckt und dann das feine Essen auf dem Tisch und wer wo gesessen ist, wie die Stimmung war, friedlich oder auch etwas angespannt, je nachdem, da mag ich mich sehr gut erinnern. Aber was da inhaltlich geredet wurde, das weiß ich nicht mehr. Und anders dann im Erwachsenenalter, wo ich mich viel besser erinnere an die Inhalte und das Äußerliche eigentlich eher etwas in den Hintergrund tritt. Und da möchte ich gerade beginnen mit einem Text, wo Markus eine Heilung beschreibt. Und das ist so stimmungsvoll alles. Also man kann wirklich sagen, das ist eine Bubengeschichte, was er da schreibt. Und zwar geht es darum, ein Gelähmter wurde zu Jesus gebracht. Ich lese vor Kapitel 2, gerade von Anfang an bei Markus. Und als er nach Tagen wieder nach Kapernaum kam, wurde bekannt, dass er zu Hause sei. Interessant, zu Hause. Was ist zu Hause? Ja, wahrscheinlich dort, wo der Petrus zu Hause war. Da strömten viele zusammen, sodass nicht einmal vor der Tür Platz war. Also dieses Kind, das beeindruckt war von dieser Menschenmenge, kommt oft vor im Markus-Evangelium. Und er sprach zu ihnen das Wort. Er sprach zu ihnen das Wort, also Jesus sprach zu ihnen das Wort. Aber er sagt nicht, was er gesagt hat. Da kamen Leute und brachten einen Gelähmten zu ihm, der von vieren getragen wurde. Und weil sie ihn wegen der Menge nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, machten eine Öffnung und ließen die Bahre hinab. Oder machten eine Öffnung, könnte man auch sagen, sie schlugen die Decke durch und ließen die Bahre hinab, worauf der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist mal ein Zitat, ein kurzes. Es saßen aber einige von den Schriftgelehrten dort und dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Doch Jesus erkannte sogleich in seinem Geist ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Was denkt ihr da in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Bahre und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh heim. Und der stand auf, nahm seine Bahre und ging sofort vor aller Augen hinaus, sodass alle vor Staunen außer sich waren, Gott priesen und sagten: Noch nie haben wir solches gesehen. Behalten Sie jetzt das im Hinterkopf, diese ausführliche Beschreibung. Also der Bube, der beeindruckt ist, vier Männer kommen und tragen diese Bahre, dann gehen sie aufs Dach, decken das Dach ab, schlagen die Decke durch, ließen ihn an Seilen herab, wie das alles so genau beschrieben wird und relativ wenig, was Jesus wirklich gesagt hat. Jetzt lesen wir dieselbe Szene in Markus 2. Kapitel, wird in Matthäus im 9. Kapitel beschrieben. Und da heißt es: Und er stieg in das Boot, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Also es heißt nicht, er kam nach Hause, er kam in seine Stadt. Interessant, Markus sagt, er war zu Hause. Das ist auch eine interessante Nebenbemerkung. Ja, und da brachten sie ihm einen Gelähmten, der auf einer Bahre lag. Also Matthäus schreibt in einem Satz, was Markus in einer ganzen Geschichte schreibt. Also Markus sagt, sie brachten ihn zu viert und deckten das Dach ab, schlugen die Decke durch, ließen ihn an Seilen hinab. Und Matthäus schreibt einfach, da brachten sie ihm einen Gelähmten. Für Matthäus ist das nicht wichtig, diese Umstände, sondern ihm ist nachher wichtig, was Jesus alles sagt. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Mut, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Da sprachen einige der Schriftgelehrten bei sich erlästert. Da Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn die Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, da sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Bahre und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Und das, als die Volksscharen sahen, das fürchteten sie sich und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Sind da zwei Dinge zu bemerken. Also Matthäus ist erstens kürzer, das ist bei den allermeisten Beschreibungen von Heilungen so. Markus beschreibt ausführlich, erzählend, wie eine Kindheitserinnerung, wo er alles, was noch im Gedächtnis hängen geblieben ist, dann aufschreiben will. Matthäus schreibt belehrend. Also ihm geht es um die Lehre. Er ist Jünger des Herrn. Er möchte die anderen Menschen überzeugen von dem, was der Herr gesagt und getan hat. Und Markus möchte zeigen, was da alles geschehen ist. Gerade jetzt in diesem Beispiel sehen wir, wie Markus ausführlicher ist als Matthäus. Vielleicht haben Sie jetzt aber schon bemerkt, dass ich gesagt habe, Markus beschreibt diese Heilung in Kapitel 2 und Matthäus in Kapitel 9. Und wenn Sie das im Überblick anschauen, dann werden Sie auch sehr schnell feststellen, dass ja Matthäus das viel längere Evangelium ist als Markus. Also Markus in seinem Evangelium hat ganze 16 Kapitel und das Evangelium nach Matthäus hat doch deren 28. Also es ist doch etliches ausführlicher als Markus. Jetzt kann man fragen, ja, da stimmt das ja etwas nicht, wenn ich sage, Markus beschreibt ausführlicher als Matthäus. Markus schreibt eben nicht über die ganzen Reden von Jesus. Also zum Beispiel die ganze Bergpredigt, die in Matthäus ja ausführlich beschrieben wird, was Jesus alles gesagt hat, die Seligpreisungen und dann all diese Predigten über die Feindesliebe und so weiter, das fehlt bei Markus gänzlich. Bei Matthäus sehen wir diese Bergpredigt, die ist Kapitel 5 und geht dann weiter, Kapitel 6 und sogar noch Kapitel 7, das ein sehr ausführliches Kapitel ist. Also drei Kapitel, die nur von dem erzählen, was Jesus gesagt hat. Und ich möchte das ein bisschen bildlich sagen, der Markus war da wahrscheinlich auch dabei, aber der Bub, der ist doch eingeschlafen. Also wenn er so lange redet, da können Kinder nicht zuhören. Der ist eingeschlafen, hat gar nichts mitbekommen und kannte wahrscheinlich das Matthäus-Evangelium und hat gedacht, ah, der hat das ja schon alles aufgeschrieben, da brauche ich nicht nochmals darüber zu berichten. Und so auch in vielen anderen Momenten, wo Matthäus eben schreibt, was Jesus gesagt hat und was Markus da nicht dann wiedergibt. Und dann kommt noch dazu, dass Matthäus ja eine eigene Kindheitsgeschichte Jesu hat, also diese Kindheitsgeschichte, wo er die Abstammung des heiligen Josef beschreibt, dann den Besuch der Weisen und der Kindermord in Bethlehem, das alles fehlt bei Markus. Und darum ist das Markus-Evangelium vom Umfang her kürzer als das Matthäus-Evangelium. Aber wenn wir die einzelnen Dinge, die bei beiden Evangelisten vorhanden sind, also vor allem diese Berichte über Heilungen, vergleichen, sehen wir, dass Markus fast immer ausführlicher ist, zum Teil doppelt so ausführlich wie Matthäus. Ich werde noch etwas mehr berichten über diese stimmungsvolle Beschreibung der Szenen bei Markus. Wir hören jetzt einen Teil von Orgelmusik, die ich selber einmal aufgezeichnet habe. Jetzt möchte ich Ihnen etwas vorlesen. Und zwar eine Szene, die nur Markus beschreibt. Und zwar geht es da um die Heilung eines Blinden. Markus Kapitel 8 ab Vers 22. Und schauen Sie, wie Markus betont, wie Jesus nicht nur einfach heilt, sondern die Menschen berührt, an sich zieht. Das ist ein Lieblingsthema von Markus. Die anderen Evangelisten beschreiben das nicht so ausführlich. Und stellen Sie sich das mal vor. Also ich denke auch, Markus wäre ideal als Vorlage für einen Jesus-Film, weil das alles so bildlich beschrieben wird. Es heißt da, Kapitel 8, Vers 22 und folgende. Und sie kamen nach Bethsaida. Da brachte man ihm einen Blinden und bat ihn, dass er ihn berühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn zum Dorf hinaus. Dann benetzte er dessen Augen mit Speichel. Stellen Sie sich das vor. Er benetzte dessen Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und er begann zu sehen und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe etwas wie Bäume umhergehen. Hierauf legte er ihm noch einmal die Hände auf, die Augen, da sah er scharf und war wiederhergestellt und sah alles ganz deutlich. Hierauf schickte er ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht ins Dorf hinein. Also diese intensive Berührung mit Jesus, sogar mit Speichel auf die Augen, das lesen wir nirgends anders sonst in den Evangelien. Sehr stimmungsvoll. Und da kann man wieder davon ausgehen, das war der Bube Markus, der das beobachtet hat und der beeindruckt war von dieser Heilung und dann das eben beschrieben hat. Also wenn wir vielleicht kurz nochmals blicken, wie das wahrscheinlich gewesen ist mit der Entstehung der Evangelien. Ich nehme an, die waren in der Reihenfolge geschrieben worden, wie sie von Anfang an schon in der Bibel sind. Also diese Reihenfolge hat eine ganz, ganz uralte Tradition. Das erste ist Matthäus. Ist eigentlich normal, dass dieser Matthäus als Jünger eben bald einmal aufgeschrieben hat, was Jesus alles gesagt hat. Ich denke, er hat eben damit schon begonnen, als Jesus noch hier auf Erden war. Und dann der Markus. Ich nehme Folgendes an. Markus hatte einen Kreis von Leuten um sich herum, wie jeder wichtige Mann. Also auch heutzutage ist es so. Oder jeder Bischof, jeder Priester hat so einen Kreis von Freunden, die ihm zuhören, die begeistert sind von ihm. Und dann haben die gesehen, der Markus, der weiß Dinge, die Matthäus nicht aufgeschrieben hat. Und dann wurde er wahrscheinlich dazu gedrängt, schreib doch auf, das ist ja so großartig, diese Stimmungen, diese Umstände, die du da beschreibst, die wir in Matthäus nicht finden. Und dann hat eben Markus sein Evangelium aus seiner Sicht, aus der Sicht eines Kindes geschrieben, sehr stimmungsvoll, mit wenig Zitaten, wenig Reden, wenig große Worte, aber viele Stimmungen. Und dann der Lukas, der ja offiziell schreibt, dass er schon Verschiedenes da gelesen hat, schon Verschiedenes geschrieben wurde und dass er das alles jetzt zusammenfassend auf die Reihe bringt. Das ist eigentlich unbestritten, dass Lukas nach Matthäus und Markus geschrieben wurde. Und dann der Johannes, ein Spezialfall, der dann wirklich in die Tiefe geht, wo man auch annehmen kann, dass er ja Maria zu sich genommen hat. Also das können wir nicht nur annehmen, das steht so in der Heiligen Schrift. Von diesem Moment an, als Jesus, bevor er am Kreuz starb, nahm er Maria zu sich und dass er dann eben mit Maria, der Mutter Gottes, wohnend, dann eben wirklich in diese tiefe Schau der Ereignisse um Jesus herum kam. Das ist mal ein Gesamtüberblick. Und dass eben dann Markus dann eben diese Beschreibungen macht, die bei Matthäus nicht sind, aber es nicht für nötig hält, die Dinge, die Matthäus schon ausführlich berichtet hat, eben wie die Bergpredigt, die Kindheitsgeschichte, diese nochmals aufzuschreiben. Also er schreibt zum Beispiel, ganz zum Schluss des Markus-Evangeliums finden wir eine Zusammenfassung der Auferstehungsgeschichte. Dort war dieser Bub nicht dabei, er blieb nämlich zu Hause, als Jesus zum letzten Mal nach Jerusalem hinaufging und hat das sozusagen nur aus dritter Hand. Aber es ist ja klar, dass Markus sein Evangelium nicht ohne den Bericht über die Auferstehung abschließen kann. Also, aber wichtig, das Zentrale bei Markus ist eben, bis zum Moment, wo Jesus sein Zuhause verlässt und nach Jerusalem hinaufgeht, Kapitel 10, Vers 32, dort ist dann eine Heilung eines Blinden in Jericho. Und das ist die einzige Heilung, die Markus deutlich weniger ausführlich beschreibt als Matthäus. Weil Matthäus war dabei und Markus eben nicht. Jetzt gibt es aber noch viele andere Gründe anzunehmen, dass Matthäus ein Mitbruder des Petrus war und Markus eben ein Sohn, ein Pflegesohn in leiblicher Abhängigkeit von Petrus. Und da sehen wir zum Beispiel in der Beschreibung der Verklärung. Und zwar ist da etwas, was leider in kaum einer Übersetzung wirklich treu übersetzt wird, weil es halt auch schlechtes Deutsch ist, wenn man das genau übersetzt. Also es heißt dort bei Markus, oder, der Jesus nahm den Petrus und den Johannes und den Jakobus mit auf den Berg. Also es werden alle drei Apostel, Petrus, Jakobus und Johannes, auf gleicher Ebene behandelt. Also Petrus wird nicht hervorgehoben. Anders bei Matthäus, also als Mitjünger des Petrus, ziemt sich ja, dass er das Petrusamt hervorhebt. Und Matthäus schreibt, der Jesus, also Ho Jesus, also auf Griechisch das Ho, der Jesus, nimmt den Petrus, Ton Petron, und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf den Berg. Das heißt, Petrus wird auf dieselbe Ebene gestellt wie Jesus. Der Jesus nimmt den Petrus mit auf den Berg und die anderen beiden werden ohne Artikel gesetzt. Das heißt, die anderen beiden sind wie eine Stufe tiefer als der Petrus. In leiblicher Abhängigkeit ziemt sich das nicht, den eigenen Vater, von dem man abhängt, derart hervorzuheben. Und darum stellt Markus diese drei Jünger einfach ganz gleichwertig nebeneinander. Es sind viele Indizien, es ist nicht ein Beweis, aber eben alles zusammen wird dann stimmig, wenn wir annehmen, Markus war ein Sohn des Petrus. Ja, warum hebt er ihn nicht gleich hervor, wie das der Matthäus gemacht hat? Und dasselbe finden wir dann auch beim Bekenntnis, beim Messias-Bekenntnis. Also diese Szene kommt in beiden Evangelien vor, wo Jesus die Jünger fragt, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann berichtet eigentlich der Markus das Bekenntnis des Petrus. Und diese Stelle, du bist der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, ich werde den Schlüssel des Himmelreichs übergeben, was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein und so weiter. Diese ganze Beschreibung der Einsetzung des Petrus in sein Amt, die finden wir bei Markus nicht. Jetzt könnte man sagen, ja, der Matthäus hat das irgendwie später erfunden. Ich denke, das ist eine ungeheuerliche Frechheit, so etwas einfach so zu behaupten, weil gerade in diesem Text bei Matthäus finden sich 16 Aramäismen. Das heißt, an 16 Stellen scheint die aramäische Sprache durch. Das heißt, da hat er wirklich ganz ursprüngliche Erlebnisse da geschildert. Also ein Beispiel, das für alle gut verständlich ist, sagt, selig bist du Simon Bar-Jona. Dieses Bar-Jona, das ist eine typische Bezeichnung auf Hebräisch oder auch auf Aramäisch. Bar-Jona heißt der Sohn des Jona. Jona ist eine Abkürzung des Johannes. Und das finden wir dann wieder bei Johannesevangelium. Am Anfang, als Petrus berufen wurde, Kapitel 1, Vers 42, wo Jesus ihn nennt, Simon, Sohn des Johannes, von nun an sollst du Petrus heißen. Petrus heißt übersetzt Fels. Also das ist so im Evangelium, diese Übersetzung auf Griechisch, oder? Das heißt zuerst auf Aramäisch Kephas und dann eben auf Griechisch Petrus. Verstehen Sie, dass also in Johannes finden wir, wie Petrus ins Amt eingesetzt wird, übrigens dann nochmals im 21. Kapitel sehr ausführlich, wo er sagt, weide meine Lämmer, pflege meine Schafe, weide meine Schafe, eine dreifache Einsetzung wieder ins Amt, also nachdem ja Petrus verleugnet hat, den Herrn, und mit einer Amtsenthebung hätte rechnen dürfen. Heute wird ja jeder des Amtes enthoben, wenn er irgendwann mal versagt. Jesus hat nicht so gehandelt, muss man ganz deutlich sagen, sondern er setzt ihn wieder ein in dreifacher Weise. Das beschreibt Johannes auch als ein Mitjünger des Petrus. Und dann Lukas sozusagen als neutraler Außenseiter, als ein Gelehrter, der beschreibt auch zweimal, wie Petrus eben ein spezielles Amt hat. Also zum einen der Fischfang, Kapitel 5, wo er beschreibt, Petrus auf das Geheiß Jesu am Tag hinaus auf den See gefahren ist und dann das Netz kaum mehr einziehen konnte, so voller Fische war es. Und dann setzt Jesus den Petrus ins Amt ein. Und dann nochmal beim letzten Abendmahl, auch bei Lukas, finden wir das, dass Jesus dann ihm sagt, wenn du dann wieder zurückkommst, nachdem du mich verleugnet hast, dann geh und stärke deine Brüder und ich bete für dich. Das sagt er zu keinem anderen Jünger Jesus, das nebenbei gemerkt. Das heißt, zusammengefasst, wir finden in jedem Evangelium eine, meist mehrere Stellen, die prominent Petrus hervorheben. Also bei Matthäus, du bist der Fels, auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. Bei Lukas, beim Fischfang und beim letzten Abendmahl. Und bei Johannes, bei der Berufung, Kapitel 1, Vers 42. Und dann Johannes, das ganze letzte Kapitel seines Evangeliums. Und bei Markus finden wir keine solche Stelle. Also das ist auffällig, dass Markus einzig, was er einhält, ist bei der Aufzählung der Apostel, dass er dort auch Petrus an erster Stelle nennt, weil das sich so geziemt. Das wäre ja dann zu auffällig, wenn er als einziger dann eine andere Reihenfolge nehmen würde. Aber sonst ist es so eigenartig, dass bei Markus der Petrus nicht hervorgehoben wird. Oder auch, dass der Petrus immer wieder als schwächlich gezeigt wird. Also Petrus, der versagt und der sich schämt. Und das ist so wie der Sohn, der ein bisschen dieses Beschämende des Vaters dann beschreibt. Petrus wird ihm das gewiss auch in dieser Weise erzählt haben. Wobei Matthäus Petrus eher so etwas in Schutz genommen wird. Also sein Versagen wird nicht so hervorgehoben, wie das bei Markus geschieht. Nach einem kurzen Moment Musik möchte ich dann noch in einem dritten Teil noch auf die Kinder zu reden kommen, wie Markus mit den Kindern, mit der Beschreibung, mit dem Umgang mit den Kindern von Jesus umgeht, im Unterschied zu den anderen Evangelisten. Es gibt zwei prominente Stellen, Jesus und ein Kind, beziehungsweise Jesus und die Kinder. Und zwar folgendes. Also in Matthäus wird da beschrieben, die Jünger haben sich darum gestritten, wer der Größte sei. Und da schreibt Matthäus, in jener Stunde traten die Jünger an Jesus heran mit der Frage, wer ist wohl der Größte im Himmelreich? Da rief er ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Das ist Matthäus. Also dieses Kind, er nimmt es heran und stellt es in die Mitte. Und jetzt schauen wir, wie Markus das beschreibt. Bei Markus finden wir das bei Kapitel 9, Vers 42 und folgende. Bei Markus wird diese Szene so beschrieben. Jesus fragt die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Also die Peinlichkeit dieser Frage, die, über die berichtet Matthäus nicht. Aber Markus, man kann sich richtig vorstellen, wie Petrus ihm das später gesagt hat, das war peinlich, er hat uns gefragt, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie aber schwiegen. Sie hatten nämlich unterwegs miteinander gestritten, wer der Größte sei. Da setzte er sich nieder, rief die 12 zu sich und sprach zu ihnen. Auch das wieder so eine typische Beschreibung von Markus, so eine Stimmung, oder? Jetzt setzt sich der Meister und ruft die 12 und jetzt lehrt er etwas. Das sagt Matthäus nicht so. Matthäus sagt einfach, was er gesagt hat. Aber Markus beschreibt die äußerliche Szene. Er setzte sich und wie die Mama, die sich setzt und sagt, so meine lieben Kinder, jetzt will ich euch was sagen. Und dann sagt er, wenn einer ein Erster sein will, muss er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und jetzt kommt entscheidend, und er nahm ein Kind, stellte es in die Mitte unter sie, ähnlich schreibt das auch Matthäus, und jetzt heißt es, umarmte es und sprach zu ihnen, wer eines von solchen Kindern in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Also diese Umarmung des Kindes, das lesen wir in keinem anderen Evangelium. Das war übrigens mein erster Gedanke, als ich mal das Markus-Evangelium in gewissen Teilen abgeschrieben habe. Dann habe ich gemerkt, diese Innigkeit von Jesus und den Kindern, die er umarmt, könnte es nicht sein, dass Markus selber ein solches Kind war und der dann genau eben das Bedürfnis hatte, von dieser Umarmung zu berichten, über die Matthäus nicht berichtet hat, weil für Matthäus war das nicht wichtig. Für ihn war die Symbolik des Kindes wichtig, das in die Mitte gestellt wurde. Aber dass Jesus es dann umarmte, ich denke, dieser kleine Markus war tief ergriffen von dieser Umarmung. Und da kommt noch dazu, die Jünger sind ja da mit Jesus alleine unterwegs. Woher nimmt Jesus dieses Kind? Irgendwo in der Pampas draußen sind die da unterwegs und er nimmt ein Kind in ihre Mitte. Also es muss ein Kind gewesen sein, das mit den Jüngern mitgegangen ist. Und dann, dass er dann nachher eben in die Mitte gestellt hat. Dann gibt es aber noch die andere Szene mit den Kindern. Und zwar, wir lesen das bei Matthäus Kapitel 19, Vers 13 und folgende. Diese Szene kennen Sie, da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber schalten sie. Doch Jesus sprach, lasst die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn für solche ist das Himmelreich. Und er legte ihnen die Hände auf und zog von dort weiter. Das ist also Matthäus. Wiederum die Lehre wichtig, aber wie Jesus dann mit den Kindern umgeht, das ist sehr knapp. Er legt ihnen die Hände auf, Punkt, fertig, und zog weiter. Im Markus-Evangelium finden wir dieselbe Szene in Kapitel 10, Vers 13 und folgende. Dort heißt es, wie Matthäus, man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Interessant, berühre, also nicht damit er sie segne, sondern berühre. Doch als Jesus das, die Jünger aber schauten sie oder wiesen diese Mütter schroff ab, doch als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen. Er wurde unwillig, das ist auch so eine Stimmung, die Markus wiedergibt, die wir bei Matthäus nicht so finden. Und er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn für solche ist das Reich Gottes. Und dann heißt es dann, und er umarmte und segnete sie, indem er ihnen die Hände auflegte. Also viel, viel ausführlicher. Bei Matthäus heißt es nur, er hat sie gesegnet. Und hier heißt es, er umarmte sie. Nirgends als bei Markus lesen wir, dass Jesus die Kinder umarmt hat. Und auch hier ist meine Vermutung ganz stark, dass Markus unter diesen Kindern war, die er umarmt hat und dann segnete und ihnen die Hände auflegte. Also nicht nur die Umarmung, sondern auch noch die Auflegung der Hände wird da beschrieben. Das ist sehr interessant und spannend. Also eben, Sie müssen nicht mir glauben, dass Markus wirklich Kindheitserinnerungen aufgeschrieben hat. Aber wenn wir das lesen mit dieser Annahme im Hinterkopf, lesen wir das mit anderen Augen. Und wir werden vieles finden, das uns dann auch erbauen kann. Ganz kurz noch zum Schluss möchte ich noch sagen, bei der Zölibatsfrage, wo die Frage der Ehescheidung, die Frage des Zölibats, also in Markus Kapitel 10, Matthäus Kapitel 19, da ist Markus nicht ausführlicher als Matthäus. Und da habe ich eine ganz, ganz banale Begründung. Also für einen Knabe ist das kein wichtiges Thema. Also er hat das der Vollständigkeit halber aufgeschrieben später, aber das ist nicht so eine Kindheitserinnerung, die da sehr stimmungsvoll ist, sondern er schreibt das eigentlich gleich trocken und nüchtern, wie das Matthäus beschreibt. Es gäbe noch viele andere Indizien, die darauf hinweisen, dass Markus sein Evangelium als Kindheitserinnerung aufschreibt, während Matthäus es als Mitapostel von Petrus geschrieben hat. Lesen Sie, Sie werden sehen, dass Sie vielleicht auch selber auf diese Schlüsse gekommen bin und vor allem, dass Sie auch das Wort Gottes lesen aus der Sicht des gelehrten Matthäus und aus einer kindlichen Sicht des Evangelisten Markus. So möchte ich Ihnen zum Schluss noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey, für diese tiefgreifenden, schönen Gedanken zu den Evangelisten Matthäus und Markus. Das war sehr lehrreich und ja, herzlichen Dank. Pfarrer Matthias Rey, alles Gute nach Müsteier und reicher Gottessegen. Bis zur nächsten Sendung. Herzlichen
Gerne.
Dank.
Gerne. Und ich möchte noch auf ein Heft hinweisen, wo ich übrigens das alles aufgeschrieben habe. Falls Sie Interesse haben, können Sie das bei mir bestellen. Es kostet 10 Franken und da haben Sie eigentlich die ganzen Vergleiche im Detail aufgereiht, etwa 40 Seiten. Es ist dann noch eine Abhandlung über das Petrusamt im selben Heft drin. Also spannend zu lesen, etwas wissenschaftlich, also nicht ganz einfach, aber ich denke durchaus so geschrieben, dass es jeder verstehen kann.
Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey über die Evangelisten Matthäus und Markus. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottes Segen und mögen Sie nun die Zeit sich nehmen, mit dem Evangelium von Matthäus und Markus zu befassen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, Ihre Andrea Marti.